Wir sind heute beim dritten Teil von CSI Rüsselsheim angekommen. CSI steht für Crime Scene Investigation und bezeichnet die amerikanische Spurensicherung und einige Fernsehserien, die davon handeln. Und in dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns deshalb als Tatortermittler mit biblischen Verbrechen. Bisher haben wir anhand von Kain und Abel gesehen, dass Eifersucht, Egoismus und Neid nicht nur beziehungsschädigend, sondern auch Sünde sind. Und deshalb müssen wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und uns reinigen lassen. Letzte Woche haben uns dann David und Goliath gezeigt, dass wir mit Gottes Hilfe die Riesen in unserem Leben besiegen können, weil Gott größer ist als alle unsere Probleme. Das nur als kurzer Rückblick. Eigentlich kann ich mir das auch sparen. Ihr könnt euch das ja alles auf der Homepage oder im Podcast nochmal anhören. Aber nur, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Diese Woche kommen wir jetzt an unseren nächsten Tatort. Und dabei sehen wir schnell, dass wir heute ein bedauernswertes Opfer zu beklagen haben. Er war ein guter Mann, ein ehrenwerter Mann, und trotzdem wurde er von der Person betrogen, die er am meisten liebte. Und von der Person, die er am meisten respektierte. Und er sah es nicht kommen. Er starb in dem Glauben, für einen guten Zweck zu kämpfen. Er dachte, seine Frau würde ihn lieben. Und er dachte, sein König würde ihn schätzen. Aber er lag falsch. Tödlich falsch. Aber sehen wir uns zunächst mal den biblischen Bericht über unseren heutigen Mordfall an. Und dazu lese ich aus 2. Samuel 11 die Verse 14 bis 18. Also 2. Samuel 11, 14 bis 18. Und dort steht: Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids, und Uriah, der Hethiter, starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte. Beginnen wir mit dem Motiv des Mordes. Denn letztlich ist das Motiv in diesem Fall beinahe so abscheulich wie die Tat selbst. Und deshalb werden wir uns heute auch etwas länger mit dem Motiv beschäftigen. Um den Mord richtig zu verstehen, sehen wir uns also zunächst die Vorgeschichte an. Und die beginnt am Anfang von 2. Samuel 11. Folgendes war geschehen. Es war Frühling. Nun, wir alle wissen, was Frühling bedeutet, oder? Es ist an der Zeit, Gartenarbeit zu erledigen, das Grundstück aufzuräumen, den Gartenzaun zu streichen, den Rasen zu düngen, die Fenster zu putzen und die Hecke zu schneiden. Außerdem kommen Frühlingsgefühle auf, die Sonne erwärmt die Natur und die Herzen und überall sind frische Farben und schöne Düfte zu vernehmen. Das bedeutet Frühling. Aber zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, war das alles ein bisschen anders. 2. Samuel 11, Vers 1 berichtet uns, dass das die Zeit war, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen. Ah, Frühling. Die Zeit im Jahr, in der die Vögel zurückkehren, die Knospen sprießen und die Könige in den Krieg ziehen. Warum im Frühling? Nun, im Winter war es zu kalt, um in den Krieg zu ziehen, und im Sommer lagen sie alle am Strand. Nein, im Ernst. Die Menschen im alten Nahen Osten kämpften wirklich eher im Frühjahr als im Winter. Der Kampf in den kälteren Monaten hätte die Soldaten gefährdet und er hätte mehr Ressourcen erfordert. Das Wetter war eben nicht zu verachten. Und außerdem gab es im Frühjahr eher die Chance auf gute Nahrungsversorgung entlang des Weges. Aber zurück zum Text. Es war also Frühling, und die Israeliten befanden sich im Krieg. Aber der König, in diesem Fall David, war nicht dabei. Das lesen wir am Ende von Vers 1, wo es heißt: David aber blieb in Jerusalem. Seine Truppen kämpften gegen die Ammoniter in Rabba und David blieb zu Hause. Nun, für uns heute ist das nicht ungewöhnlich. In der heutigen Zeit ist es völlig normal, dass die Staatsoberhäupter den Krieg beginnen und ihn am Laufen halten, aber nicht wirklich darin mitkämpfen. Mit dem eigentlichen Kampf haben die Herrscher heutzutage in der Regel nichts zu tun. Ein System, das ich persönlich eher überdenkenswert finde, weil die Kriege, glaube ich, früher aufhören würden, wenn die selbst betroffen wären. In der damaligen Zeit war das eben anders. Damals zogen die Könige selbst aktiv mit in den Kampf. Sie führten die Truppen an, eigentlich. Aber David tat das nicht, zumindest nicht dieses Mal. Dieses Mal blieb er zu Hause und genoss das Leben. Mitten am Tag machte er ein Nickerchen und anschließend ging er spazieren. Ist schön, der König zu sein, oder? Das ist das, was uns die Bibel berichtet. In 2. Samuel 11, Vers 2, da heißt es, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Abends aufgestanden und einen Spaziergang übers Dach gemacht. Eines Abends, als er gerade sein Nickerchen beendet hatte, schlenderte er über das Flachdach seines Palastes, genoss den kühlen Wind und entspannte sich. Es muss schön sein, der König zu sein. Denkt dran, Israel befand sich im Krieg. Aber anstatt bei seinen Truppen zu sein, machte König David ein Nickerchen, schlenderte anschließend gemütlich über sein Dach und genoss dabei den Sonnenuntergang und die restliche Aussicht. Oder wie es im Bibeltext steht, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. David achtete also wohl nicht so besonders auf den Sonnenuntergang. Stattdessen sah er dort diese Frau, die in ihrem Hinterhof ein Bad nahm. Und es war nicht irgendeine Frau. In der Bibel steht, die Frau war von sehr schöner Gestalt. Sie sah wohl recht hübsch aus und badete in Davids Blickfeld. Ich sag jetzt nicht, dass du nicht im Hinterhof baden darfst. Es ist schließlich dein Hinterhof. Aber wenn dein Nachbar freien Blick in deinen Hinterhof hat, dann sollte dir da doch mal der Gedanke in den Sinn kommen, dass das vielleicht nicht gerade die beste Idee ist, oder? Aber egal, David erkundigte sich jedenfalls schnellstmöglich bei seinen Dienern, wer diese schöne Frau denn sei. Und in Vers 3, da bekam er als Antwort, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethitas. Obwohl es hier offensichtlich um eine Frau ging, werden in der kurzen Antwort gleich zwei Männer genannt. Bathsebas Vater und Bathsebas Mann. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens natürlich, um genau zu beschreiben, wer diese Frau denn war. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber vielleicht gab es damals mehrere Bathsebas. Und Davids Diener wollten, dass der König ganz genau wusste, um welche Bathseba es denn hier ging. Zweitens ist aber auch von Bedeutung, wer die beiden Männer waren. Denn Eliam, Bathsebas Vater, gehörte 2. Samuel 23 zufolge zu Davids Helden und war seinerseits der Sohn von Davids bestem Berater. Auch Uria, Bathsebas Ehemann, war kein Unbekannter. Auch er zählte laut 2. Samuel 23 zu den 30 Helden Davids. Obwohl Uria offensichtlich ein Hethiter war, besaß er einen hebräischen Namen mit der Bedeutung Jahwe ist mein Licht. Das lässt darauf schließen, dass er wohl zum Glauben an Jahwe gefunden hatte. Und drittens wird durch diese Beschreibung Bathsebas in Vers 3 unmissverständlich klargemacht, dass sie verheiratet war. Und es wird auch klargestellt, dass David das sehr wohl wusste. Sowohl eine Verwechslung als auch ein Versehen wurde hier von vornherein ausgeschlossen. Vielleicht hatten die Diener da ja schon so einen kleinen Verdacht, als David nach dem Namen der dort badenden Frau von sehr schöner Gestalt fragte. Und deshalb haben sie das vielleicht ganz bewusst extra betont. Das ist doch die Frau von Uria. Und trotzdem ließ David Bathseba zu sich rufen. Und wir wissen nicht sicher, warum er das tat. Es könnte sich dabei um eine harmlose Geste gehandelt haben. Vielleicht wollte David Bathseba vor den Gefahren des Badens im Hinterhof warnen. Oder vielleicht wollte er ihr auch einfach nur ein Kompliment machen, da sie ja so schön war. Oder er wollte ihr vielleicht auch einfach nur ein paar Fragen zu ihrem Ehemann stellen, der ja einer seiner Helden war und sich vielleicht auch mal bei ihr gemeldet hatte. Oder vielleicht wollte David ihr eigentlich nur seine Briefmarkensammlung zeigen. Oder sie zu einem Kaffee einladen. Aber wer glaubt denn sowas? Denn schließlich wissen wir, was dann geschah. In Vers 4 heißt es, und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Lutherdeutsch. Elberfelder Übersetzung, er lag bei ihr. Und schnell wird klar, dass sie mehr gemacht haben, als einfach nur zu liegen. Denn schon in Vers 5 heißt es, und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Bathseba informierte den König über die Konsequenzen seines und ihres Handelns. Ein Baby war unterwegs und da haben wir das Mordmotiv. Aber bevor wir uns mit Davids weiterem Vorgehen beschäftigen, sollten wir zunächst mal darüber nachdenken, was wir aus der Vorgeschichte und diesem Mordmotiv lernen können. Was wir hier nämlich sehen, ist, dass es in der Regel recht harmlos anfängt. Und zwar bei so ziemlich allen Sünden. Das ist nicht nur hier drauf bezogen, das ist bei allen oder bei fast allen Sünden so. Uns muss klar sein, dass die Probleme hier nicht mit dem Ehebruch begonnen haben. Ganz egal, was ihr so lest oder im Fernsehen seht, sowas passiert nicht einfach so, ohne dass man etwas dafür oder dagegen tun kann. Es begann damit, dass David und Bathseba beide taten, was sie nicht hätten tun sollen. Sie nahm ein Bad, das war's. Natürlich badete sie dabei in der Privatsphäre ihres Hinterhofs, der offensichtlich aber nicht so privat war, wie er sein sollte. Also wenn ihr gerne draußen duscht oder in der Sonne liegt und daher einen hohen Sichtschutz um euren Hof habt und sowieso den höchsten Hof in eurer Nachbarschaft habt, dann ist das eure Sache, was ihr in eurem Hinterhof macht. Denn was dann im Hinterhof geschieht, passiert im Hinterhof. Wenn sich euer Haus allerdings neben einem viel größeren Haus befindet und euer Nachbar die Gewohnheit hat, in euren Garten zu gucken, dann solltet ihr die ganze Sache vielleicht nochmal überdenken. Weise war Bathsebas Handeln sicher nicht. Aber versteht mich nicht falsch, das soll Davids Handeln keineswegs entschuldigen. Denn was hat David falsch gemacht? Er machte doch einfach nur einen kleinen Spaziergang auf seinem Dach. Was sollte daran denn falsch sein, wenn man ein Flachdach hat? Spitzdach, da sollte man keinen Spaziergang machen. Uns wird ja schließlich immer wieder gesagt, dass wir mehr spazieren gehen und die frische Luft genießen sollen. Also hat er doch alles richtig gemacht, oder? Grundsätzlich begann Davids Fehler ja schon damit, dass er seinen Aufgaben nicht nachgekommen ist, sein Heer im Stich gelassen hat, faul durch die Gegend lief und sich wohl irgendwie gelangweilt hat. Er hat sich selbst in diese Situation begeben, in der er anfällig für Versuchungen war. Aber wie war es hier in dieser speziellen Situation? Ich kann mir gut vorstellen, dass sein erster Blick völlig unschuldig war. Man kann ja nicht unbedingt damit rechnen, eine badende Frau zu sehen, wenn man vom Balkon runterguckt. Vielleicht war sein zweiter Blick auch noch unschuldig. Er wollte schließlich nur überprüfen, ob er richtig gesehen hatte. Aber wie viele Blicke riskierte er, bis er nicht mehr klar denken konnte? Und warum lud er sie ein? Das ist, als würdest du deinen Finger ins Feuer halten und dich dann wundern, warum du dich verbrennst. Oder anders ausgedrückt, das ist doof. Das ist einfach doof. Die Sache ist, dass Ehebruch häufig ganz harmlos anfängt. Gegenseitige Anziehung unter Nachbarn, Kollegen oder auch Geschwistern im Herrn. Ihr beide versteht euch einfach gut, ihr unternehmt viel gemeinsam und ihr genießt die ruhigen Momente, die ihr zusammen habt. Die Person scheint dir besser zuzuhören als dein eigener Ehepartner. Und schon bald gibt es diese besonderen kleinen Worte, die leise zwischen euch geflüstert werden. Ein sanftes Anstupsen, einen zarten Händedruck, bedeutungsvolle Blicke. Ihr kennt das, oder? Und schon wirst du auf einen Weg geführt, den du niemals hättest gehen sollen. oder wollen und bei dem du niemals gedacht hättest, dass du ihn einmal gehen würdest. Beginne diesen Weg der Zuneigung mit niemand anderem als deinem Ehepartner. Hast du es verstanden? Mit niemand anderem als mit deinem Ehepartner. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, dann auch nicht mit allen, die dir über den Weg laufen. Gehe diesen Zuneigungsweg mit niemandem anderen als deinem Ehepartner. Und stattdessen dreh dich um und geh zurück, wenn du auf dem falschen Weg bist. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass du keine Freundschaft mit jemandem vom anderen Geschlecht haben darfst. Aber sobald deine Gedanken nicht mehr rein sind und du mehr willst als nur Freundschaft, dann bist du auf dem falschen Weg. Wenn du diesen Weg der Zuneigung mit der falschen Person gehst, dann dreh um. Jetzt. Täusch dich nicht selbst, indem du dir einredest, dass du die Kontrolle hast. Die hast du nämlich nicht. Auch nicht bei anderen Versuchungen. Der beste Zeitpunkt, dein Ungehorsam zu stoppen, ist jetzt. Und diesen Zeitpunkt hat König David leider verpasst. Bathseba wurde schwanger und David hatte sein Mordmotiv. Jetzt dürfen wir aber nicht davon ausgehen, dass David unverzüglich den Mordauftrag gegeben hat. Auch wenn David hier ganz klar einen Fehler gemacht und gesündigt hat, war er dennoch kein kaltblütiger Mörder. Und stattdessen war er hinterlistig. Er wollte Uriah nicht umbringen. Immerhin war er einer seiner Helden. Viel lieber wollte er Uriah das Kind einfach unterjubeln. Ist auch nicht nett, aber besser als Mord. Denn David war nicht dumm. Also bis auf das, was er mit Bathseba gemacht hat, das war dumm. Aber grundsätzlich war David durchaus pfiffig. Und so ließ er Bathsebas Ehemann Uriah von der Front nach Hause beordern. Davids Gedanke war, dass Uriah ja nun schon länger an der Front war. Wenn er also nach langer Zeit nochmal nach Hause kommen würde, dann würde er sicher gerne mit seiner Frau schlafen und schließlich denken, dass er der Vater des Kindes war. Der Plan schien aufzugehen. Uriah kam nach Hause, David empfing ihn und sagte, hey Junge, du machst an der Front einen hervorragenden Job. Warum gehst du nicht nach Hause, duschst gemütlich, soweit ich weiß, habt ihr da ja eine schöne Dusche bei euch im Hinterhof, und machst dann einen schönen Abend mit deiner Frau. Und so versuchte David, Uriah mit seiner Frau zu verkuppeln und seinen eigenen Ehebruch zu vertuschen. Damit das auch alles klappen würde, sorgte David gleich noch für die richtige Stimmung, indem er den beiden ein Geschenk, vielleicht ein gutes Essen, Wein und ein paar Kerzen vorbeibringen ließ. Aber Davids Plan ging nicht auf, denn Uriah ging wieder nach Hause, er ging weder nach Hause noch zu seiner Frau. Und stattdessen schlief er Vers 9 zufolge vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen. Mist, ne? David war natürlich nicht gerade begeistert davon, sondern er war enttäuscht und überrascht. Also ließ er Uriah wiederkommen und fragte nach, warum er nicht bei seiner Frau geschlafen hätte, obwohl die doch von so schöner Gestalt war. Aber Uriah antwortete in Vers 11, die Bundeslade und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab, mein Herr, und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Feld. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. Und schnell wird deutlich, dass bei dieser Begebenheit einzig und alleine Uriah der Ehrenmann war und nicht König David. Während seine Armee an der Front kämpfte, machte David sich ein schönes Leben, erhielt Mittagsschlaf, genoss die Sonnenuntergänge und schlief mit der Frau seines Nachbarn. Uriah dagegen tat so etwas nicht, denn Uriah war ein Ehrenmann. Aber so schnell gab David nicht auf. Nachdem Plan A nicht funktioniert hatte, ging er weiter zu Plan B. Am nächsten Abend sorgte David dafür, dass Uriah sich betrank. In der Hoffnung, dass er völlig benommen nach Hause schwanken und zu seiner Frau gehen würde. Aber nicht einmal das half. Selbst betrunken blieb Uriah standhaft und schlief bei seinen Kameraden und nicht mit seiner Frau. Selbst betrunken verfügte Uriah über mehr Ehre als der König. Und so blieb David nur noch Plan C. Aber bevor wir zu Plan C übergehen, kurz nochmal die Überlegung, was wir hier lernen können. Und welche Lösung David statt Plan C noch geblieben wäre. Was wir hier sehen, ist nämlich, dass Sünde Folgen für das Leben hat. Sünden hat Folgen für unser Leben. Es blieb ja nicht einfach nur bei diesem einen Fehler, den David und Bathseba gemacht hatten. Dieser eine Fehler zog andere Fehler und Gaunereien nach sich. Verzweifelt versuchte David, seinen Fehler zu verheimlichen, indem er Uriah noch weiter betrog. Alles Menschenmögliche tat er, um zu vertuschen, was er getan hatte und um seine eigene Schuld zu verschleiern. Und er verstrickte sich immer mehr in die Sünde. Nicht nur, dass er Uriah hintergangen und mit seiner Frau geschlafen hatte, jetzt versuchte er auch noch, ihn zu belügen und sich selbst in gutem Licht dastehen zu lassen. Ich bin ja der, der dafür sorgen möchte, dass du einen schönen und angenehmen Abend hast. Aber anstatt zu Plan C überzugehen, hätte David sich besser direkt an Gott gewandt und die Sache aus dem Weg geräumt. Anschließend hätte er zu seiner Tat stehen und sie bekennen müssen. Das ist natürlich nicht einfach. Aber trotzdem das einzig Richtige. Er, der große König Israels, hätte Uriah um Vergebung und um Gnade bitten müssen. Und wie wir Uriah kennengelernt haben, wäre diese Bitte noch nicht einmal hoffnungslos gewesen. Aber David entschied sich für Plan C. Und mit Plan C wird es für unsere Ermittlungen interessant. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Stufe der Vertuschungsaktion, dem Auftragsmord. David sandte Uriah mit einem Brief zurück an die Front. Soweit war das nichts Außergewöhnliches. Uriah gehörte zu den besten Kämpfern des Königs und deshalb genoss er natürlich auch dessen Vertrauen. Und so war es völlig normal, dass der König ihm eine Botschaft an den Oberbefehlshaber der königlichen Truppen mitgab. Offensichtlich war Davids Vertrauen in Uriah berechtigt. Leider. Denn Uriah öffnete den Brief nicht. Er las nicht, welch verhängnisvolle Worte David an den Heerführer geschrieben hatte. Wir dagegen können sie in Vers 15 nachlesen. David forderte dort von seinem Heerführer: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Anders ausgedrückt, sorgt dafür, dass er stirbt und lasst es wie einen Unfall aussehen. Kleine Nebenbemerkung, an dieser Stelle hier sieht man, dass Auftragsmord auch nicht besser ist als echter Mord, also selbst durchgeführt. Wenn ihr also jemanden loswerden wollt, Auftragsmord ist auch nicht die Lösung. Uriah las das alles nicht und er erfuhr auch nichts davon. Und so kam es, dass er tatsächlich im Kampf getötet wurde. David dagegen freute sich, dass endlich mal ein Plan funktioniert hatte. Er dachte, er wäre mit seinem Verbrechen durchgekommen. Er war glücklich, er war zufrieden mit dem Ergebnis. Und so war er letztlich auch noch so dreist, seinem Heerführer in Vers 25 ausrichten zu lassen: Lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. Kann doch mal passieren. Mach dir nichts draus. Bei einem Krieg kommen Menschen um und das war ja so ein Zufall. David hielt sich für besonders schlau und er wähnte sich in Sicherheit. Aber was geschah dann? Schon in meiner ersten CSI Rüsselsheim-Predigt habe ich gesagt, am Ende wirst du erwischt. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben gibt, von dem du nicht willst, dass andere erfahren, aber du kannst dir sicher sein, spätestens am Ende kommt alles raus. Du wirst erwischt. Und genauso war es auch bei David. In 2. Samuel 12 können wir sehen, wie Gott den Propheten Nathan zu David sandte und ihn auf bemerkenswerte Art und Weise anhand einer Beispielgeschichte zur Rede stellte. In Vers 5 brachte er den König dazu, das Urteil über sich selbst zu fällen, indem David dann sagte: Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Und in Vers 7 überführte Nathan David schließlich mit den Worten: Du bist der Mann. Du bist der Mann. David war erwischt worden, so wie wir alle einmal erwischt werden. Aber was wir bei alledem bedenken müssen, ist, es gibt Vergebung. In 2. Samuel 12, Vers 13 lesen wir: Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Hast du mit moralischen Fehlern wie David zu kämpfen? Hast du Sünde in deinem Leben? Denkst du, dass du es vermasselt hast und es keine Hoffnung mehr gibt? Ich weiß nicht, was du in deinem Leben getan hast, aber ich denke, viel tiefer als David kannst du nicht gefallen sein. Und trotzdem lesen wir in Psalm 51 das Bußgebet, das David in dieser Situation gebetet hat. Und wir lesen dort in Psalm 51, Vers 3 und 4: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Das ist es, was David schon früher hätte machen sollen. Er hätte schon viel früher mit seiner Sünde zu Gott kommen sollen. Und er hätte sich schon viel früher von Gott reinigen lassen sollen. Hätte er das getan, dann hätte Uriah überlebt und wäre nicht dem Auftragsmord zum Opfer gefallen. Und Davids weiteres Leben wäre auch deutlich leichter verlaufen, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Denn auch wenn er durch seine Buße sein Leben rettete, war sein Leben nie wieder so wie vor seinem Ehebruch. Wenn wir uns 2. Samuel ansehen, dann erkennen wir, dass dieses Buch 33 Jahre von Davids Leben umfasst, also so ungefähr. Die erste Hälfte des Buches ist eine triumphale Geschichte. Die Kapitel 1 bis 5 beschäftigen sich mit Davids politischen Siegen. Die Kapitel 6 und 7 zeigen uns seine geistlichen Siege und die Kapitel 8 bis 10 beschreiben seine militärischen Siege. Der Typ hat ständig gewonnen. In Kapitel 11 erreicht sein Leben gewissermaßen einen Wendepunkt. Das ist der Punkt, an dem er seine Affäre mit Bathseba hat. Und was geschieht von diesem Moment an? Ihr müsst nicht viel weiterlesen, um zu sehen, welche Schwierigkeiten David von diesem Moment an innerhalb seiner Familie hatte. Der Sohn von David und Bathseba starb noch als Säugling. Und später sehen wir, dass Davids Sohn Amnon seine Halbschwester Tamar missbrauchte und Davids Sohn Absalom seinen Halbbruder Amnon umbringen ließ. Später versuchte Absalom, seinen Vater zu stürzen und starb selbst bei dem Versuch. Kurz gesagt, die letzten 11 Kapitel des Buches beschreiben die politischen Turbulenzen, die beinahe Davids Reich wieder auseinandergerissen hätten. David rettete sein Leben, indem er Gott seine Sünde offenbarte und um Vergebung bat. Und das ist gut, das ist das Beste, das Einzige, was er machen konnte. Aber mit den Folgen seiner Sünde hatte er trotzdem zu kämpfen. Genauso wie wir vielleicht auch mit den Folgen unserer Sünde zu kämpfen haben und leben müssen. Wie sieht's also bei dir aus? Ich weiß nicht, was in deinem Herzen versteckt ist, aber Gott weiß es. Und es bleibt dabei, die Sünde wird dich weiterführen, als du gehen willst. Sie wird dich mehr kosten, als du zahlen willst. Und sie wird dich länger festhalten, als du bleiben möchtest. Du denkst, du hättest die Kontrolle, aber es ist die Sünde, die Kontrolle hat. Sünde ist kein Spaß. Und genauso wie es auch mit den Riesen in deinem Leben ist, so ist es auch mit deiner Sünde. Du wirst sie nicht alleine besiegen können. Ist so. Du wirst sie nicht alleine besiegen können. Aber du musst das auch nicht. Gott ist größer als deine Probleme. Er ist größer als die Riesen in deinem Leben, aber er ist auch größer als deine Sünde. Und wenn du dich mit deinen Sünden an ihn wendest und Buße tust, dann wird er dir vergeben, dich reinigen und dir helfen. Genauso, wie wir es bei David sehen konnten. Das hat Gott versprochen. Und deshalb fass dir ein Herz, bekenne Gott deine Sünden, und lass dich von ihm retten, egal wie groß dein Vergehen auch sein mag. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft dazu aufstehen. Ja, Vater, du kennst uns und du kennst unsere Herzen. Du kennst all den Mist, den wir vielleicht gemacht haben. Manches bewusst, manches unbewusst. Du weißt, wie es in uns aussieht. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit dem, was wir versaut haben, zu dir zu kommen. Mit dem, was uns belastet, zu dir zu gehen und dich um Vergebung zu bitten. Du hast deinen Sohn gesandt, damit er für unsere Sünden stirbt. Wir müssen nichts weiter tun, als es anzunehmen. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nie aufgegeben hast, dass du David damals nicht aufgegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du Sünder annimmst, Sünder wie uns. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben mit dir an unserer Seite zu leben. Gemeinsam mit dir unsere Riesen anzugehen, aber gemeinsam auch mit dir unsere Sünde zu bekämpfen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du größer bist als all diese Probleme. Und ich bitte dich darum, dass du uns begleitest in unserem Leben und uns stets zur Seite stehst und uns hilfst, zu tun, was immer nötig ist. Amen.